Der Predigttext, der steht heute in dem Psalm 86 in den Versen 8 bis 15 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr, und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreiches entrissen. Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue.
Wir sind in einer Zeit als Kirche, aber auch, glaube ich, als Gesellschaft, wo sich jeder, glaube ich, so ein bisschen fragen muss, wofür stehe ich eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Jede Gemeinschaft muss das, glaube ich, gerade neu tun. Und wir fragen uns das schon länger, auch im Hafen. Wir hatten diesen Prozess zu Zugehörigkeit, Identifikation oder nennt es Mitgliedschaft. Was heißt es denn, hier zu dieser Kirche zu gehören? Wofür steht man denn dann eigentlich? Was verbindet uns? Was glauben wir? Und für einige ist es vielleicht so, ja, ich weiß doch, was ich glaube. Das ist doch selbstverständlich. Ich glaube an Gott. Okay, an welchen Gott? Und so weiter. Also man kann immer weiter fragen und man wird immer mehr herausfinden, oh, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die hier auch im Raum wahrscheinlich sind, wie wir so das mit dem Glauben sehen, wie wir das so sehen, was uns wirklich verbindet, was die Basis ist für Kirche, was die Basis ist, was uns vereint als Gemeinschaft. Und dann ist ja noch immer eine andere Frage, so wo brauchen wir denn eine Einheit und wo darf es auch unterschiedlich sein? Also wo sind sozusagen die Grenzen, dass wir sagen, da wollen wir eine Einheit sein und in bestimmten Dingen darf es auch Unterschiedlichkeit geben. Und wir wollen uns da jetzt mit diesem, was uns zu einer Einheit macht, was uns zu einer Kirche macht, beschäftigen, diese fundamentalen Überzeugungen, was jemanden zu einem Christen macht. Und dazu schauen wir uns das apostolische Glaubensbekenntnis an, die nächsten Wochen bis Ostern, und werden da einfach ein bisschen forschen, also mehr in der Bibel, aber das apostolische Glaubensbekenntnis ist so von der Bibel abgeleitet, von Aussagen der Bibel. Und ich möchte euch nochmal dazu einladen, wirklich euch darauf einzulassen, auch wenn ihr sagt, ja, das kenne ich doch schon. Einmal ist es so, dass wir, glaube ich, Gott nie in der Tasche haben. Ja? Also wenn es schon ein Gemeinplatz ist für unser ganzes Leben, für Arbeit, für Beziehungen, egal welcher Lebensbereich, wir können immer was dazulernen. Wie viel mehr muss das erst bei Gott sein, oder? Wenn er der Allmächtige, der Ewige, der Unbegreifliche letztlich ist, wenn er der heilige, ewige Gott ist, wir können immer was lernen, wenn wir wieder auf ihn hören, wieder ihn suchen, wieder in sein Wort schauen. Und das andere ist, es kommen neue Situationen in euer Leben, wo ihr neu diese Fragen stellen müsst. Also Situationen, die ihr vielleicht selbst nicht geplant habt, die ihr selbst nicht herbeiführen wolltet, aber wo schon neu gefragt wird, ja, was ist denn eigentlich mein Fundament? Ich glaube, wir sind im Leben immer wieder an Punkten, wo wir das uns immer wieder stellen müssen, diese Frage, und wieder neu beantworten, neu durchbuchstabieren. Und lass uns das doch zusammen tun. In den nächsten Wochen, heute beginnen wir mit dieser ersten Aussage des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir werden dazu einige Passagen auch aus Psalm 86 anschauen, aber auch so generell wirklich einen Blick in die Bibel werfen und darüber nachdenken, über diese große Frage, was bezeugen wir da eigentlich, wenn wir das sagen, dass wir an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten, bevor wir da tiefer einsteigen. Ja, Gott, du bist großartig. Danke für die Freude, die wir finden dürfen, auch wenn wir singen, wenn wir zu dir reden, wenn wir zusammen sind, hier als deine Gemeinde. Und ja, ich bitte dich, dass du uns jetzt auch hilfst, uns zu öffnen, wirklich diesen Blick auf dich, dass du ihn freistellst, dass wir mehr entdecken, wer du bist, deine Größe, deine Herrlichkeit, was es heißt, an dich zu glauben. Und ja, und wenn es das erste Mal ist, dass du uns den Blick für dich eröffnest, dann bitte ich dich auch, dass du das wirklich hier tust heute in dieser Zeit zusammen, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, ich habe drei Gedanken, die gucken wir uns jetzt mal an. Das sind ja diese drei Aussagen auch von dem Glaubensbekenntnis am Anfang. Also Gott ist ein Schöpfer, Gott ist einzigartig, also er ist Gott, er ist allein Gott, er ist der Allmächtige und Gott ist Vater. Und zuerst schauen wir uns mal an, Gott ist der Schöpfer. Im Text klingt das nur so an, aber das in vielen Psalmen wird das verarbeitet, dass Gott der Schöpfer ist, dass er dafür angebetet wird. Und hier steht in dem Psalm, keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinen Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott allein. Also es ist wie eine Grundvoraussetzung eigentlich in fast jedem Gebet und hier auch, Gott ist der Schöpfer. Er schafft alle Völker. Das ist interessant. Also wenn ihr sagt, sozusagen, Gott ist der Gott Israels, das stimmt, aber er war nie nur ein regionaler Bundesgott für ein Volk, sondern er war von Anfang an der Schöpfer von allen Völkern, von allen Menschen. Und es gibt von Anfang an der Bibel diese globale Perspektive, die ja auch in Jesus und im Neuen Testament sichtbarer wird. Und wenn man das so kurz mal da stehen bleibt, alle Völker sind für Gott geschaffen und werden sozusagen sich auch, werden ihn anerkennen. Das heißt, alle Völker weisen auf Gott hin in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist ein wunderschönes Bild eigentlich. Also wenn man sagt, alle Völker, wenn sie erlöst sind, ja, wenn sie heil sind, dann zeigen sie auf Gott, auf seine Kreativität, auf seine Größe, Macht und Herrlichkeit und Schönheit. Und was hier steht, das zieht sich, wie gesagt, durch die Bibel. Gott ist der Schöpfer und natürlich beginnt das ganz vorne. Erster Vers der Bibel. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also so beginnt Gottes Wort, so beginnt die Bibel. Und das ist was Riesengroßes. Ja, also könnten wir wirklich jetzt in das erste Kapitel so tief einsteigen, Fragen um Schöpfung und Wissenschaft, Schöpfung und Evolution und alles Mögliche könnten wir diskutieren. Oder dieses einzigartige, ja, dieses biblische Bild von, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ziel. Es ist nicht der ewige Kreis, sondern es gibt einen Anfang und es gibt ein Ziel. Also es ist so anders als viele Weltanschauungen, was wir sehen. Und wenn er der Schöpfer aller Dinge, der Ursprung von allen Sein ist, dann ist nichts einfach so da. Nichts. Also wir, die hier sitzen, sind nicht einfach so hier reingeworfen in diesen Raum, zufällig. Dann ist der Himalaya nicht einfach so da, dieses riesenprachtvolle Gebirge, diese Wucht, diese Gewalt, Naturgewalt, der ist nicht einfach so da. Oder ein Blitz, der 20.000 Ampere entlädt, ist nicht einfach mal so. Und dieses ganze Universum mit all den Galaxien, und das wisst ihr besser als ich, einige beschäftigen sich da intensiver, aber ich habe das nochmal nachgelesen, allein die Milchstraße umfasst circa 300 Milliarden Sterne? Keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen. Also die Unendlichkeit des ganzen Kosmos, ja. Und es gibt noch viel mehr Galaxien, also unendlich viele, ja, so, die wir kaum zählen können. Und wenn das nicht einfach nur alles so da ist, was muss das für ein erhabenes Wesen sein, was dahinter steht? Was das geschaffen hat aus dem Nichts? Ja. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit meinem Sohn Jascha und er hat gesagt, ich habe eine Idee. Was ist, wenn Gott den Urknall gemacht hat? Und dann habe ich gesagt, das ist interessant. Neulich hat mir jemand erzählt, die Urknalltheorie kommt von jemandem, der an Gott glaubt, der an einen Schöpfer glaubt. Der hat die entwickelt mit dem Gedanken, wie auch immer. Ich möchte da nicht tiefer einsteigen, aber es ist hochspannend. Und da kann man natürlich ganz viel auch entdecken und diskutieren. Aber nach allem, was Gott geschaffen hat, lest das erste Kapitel der Bibel mal, es ist wunderschön, steht da und Gott sah, dass es gut war. Gott lobt das. Er segnet das. Also Segen heißt, es ist gut. Und unter dem Segen von Gott, wenn er sagt, es ist gut, wächst und blüht alles auf und wird gut. Die Schöpfung ist gut. Und Gott hat Freude daran, wie ein Meister, also so wie ein Künstler oder ein Handwerker, der was Wunderschönes geschaffen hat und gesagt hat, aber das ist mir gut gelungen. Also Gott ist stolz und zufrieden und sagt, das ist gut. Meine Schöpfung ist gut. Das ist mir gut gelungen. Sogar der Mensch, ja. Ist mir gut gelungen, richtig gut, sehr gut. Ich glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das zu sagen, das zu bekennen, heißt, diese positive Grundhaltung, die Gott hat, zu bestätigen und sagen, es ist gut, was er geschaffen hat. Es ist eine absolut positive Sicht auf die materielle Welt, auf Körperlichkeit, auf Schöpfung, auf Natur. Absolut positive Sicht, die wir sonst so nirgendwo finden. Warum ist es so, dass das Christentum oft so gesehen wird als das, was kritisch auf Körperlichkeit und Materielles und Schöpfung oder Dinge, das ist alles nicht so wichtig, ne? Das Wichtige ist doch der Geist. Das Geschaffene ist doch gar nicht so wichtig. Die Körper sind doch nicht so wichtig. Warum ist das so? Nicht wegen der Bibel, nicht wegen Jesus Christus, der körperlich auferstanden ist, der Wunder getan hat, Körper geheilt hat, dem die Schöpfung wichtig ist, weil Gott die Schöpfung wichtig ist. Das Materielle. Warum ist es so? Weil griechische Philosophie, der Dualismus, dass unsere Körper nur Hüllen sind für unseren erhabenen Geist, leider von Anfang an christliche Denker und Philosophen geprägt hat und das über die Kirchengeschichte bis heute uns prägt. Dass das Materielle schlecht ist, ist griechische Philosophie. Es ist Dualismus. Es ist nicht Gott, den Schöpfer zu preisen für seine Werke, zu sagen, das ist gut, was du geschaffen hast. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dinge wie Tanzen sind gut und biblisch. Körperlichkeit ist gut und biblisch und auch die Anerkennung unserer Grenzen, ich brauche Schlaf und so weiter, ist biblisch, weil Gott uns als begrenzte Körper auch geschaffen hat. Also wir müssen das umarmen, wenn wir wirklich sagen wollen, das meine ich so, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die Schöpfungsgeschichte ist ein Einspruch und die ganze Bibel gegen dualistisches Denken, dass geschaffene Körperlichkeit, Materielles schlecht ist. Genießt das. Seid nicht mit schlechtem Gewissen Mensch und genießt Berührung, Bewegung, Hände im Dreck, im Garten arbeiten, ein Spaziergang hier in diesem wunderschönen Sonnenschein und was Schönes zu sehen. Das ehrt Gott. Also es ist nicht so, ja, das tut uns auch gut und Gott akzeptiert das. Nein, nein, nein. Das ist bestätigen, was Gott gut gesagt hat. Das ist gut, das ist mir gut gelungen. Das zu bestätigen, sagen, ja, es ist dir gut gelungen. Ihn dafür zu segnen, zu preisen und sagen, Gott, du bist der gute Schöpfer. Und damit ihm auch die Ehre dafür zu geben, was er Wunderbares geschaffen hat. Und so wichtig dieser erste Gedanke ist, Gott ist der Schöpfer, so wichtig ist auch der zweite, weil seine Schöpfung ist begrenzt. Und sie ist gut, aber sie ist nicht Gott. Und das ist das Zweite. Die Schöpfung zeigt uns, Gott ist einzigartig. Also er ist nicht nur der Schöpfer, er ist einzigartig. David betet das ganz ausdrücklich in diesem Psalm 86. Ich lese nochmal 3 der Verse vor, könnt ihr mitlesen. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir her und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus. Eine Sache, ganz schlicht, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Das ist ein ganz klarer Fokus hier von König David, der den Psalm betet. Und vielleicht verwirrt den ein oder anderen diese Aussage, kein anderer Gott gleicht dir. Welcher andere Gott? Es gibt doch nur den einen, wenn ihr an den einen Gott glaubt. Und das ist einfach so, dass das David völlig bewusst war, dass im alten Vorderen Orient sehr viele verschiedene Götter angebetet wurden. Er greift das auf, diese Erfahrung, diese Beobachtung. Es wurden viele Götter angebetet in seiner Umwelt. Und wir kennen heute auch aus den Berichten, aus Schriften, aber auch aus archäologischen Funden, kennen wir einige dieser Schöpfungsmythen und Glaubenssysteme, die es so gab zu der damaligen Zeit. Und diese Weltanschauungen haben alle eine Sache gemeinsam, nämlich, dass geschaffene Dinge, materielle Dinge als Gott verehrt wurden. Also, dass es göttlich gemacht wurde, was wir so in der Natur finden. Die Sonne, der Mond, sehr wichtig, als die großen Lichter. Ja, die wurden angebetet. Zum Beispiel in Ägypten war das Ra, der Sonnengott, in Babylonien Schamasch, bei den Griechen Helios und so weiter. Das hatten die alle gemeinsam. Die haben Dinge angebetet, die sie in der Natur gesehen haben, die sie nicht begreifen konnten oder die ihnen geholfen haben bei ihrem täglichen Leben oder bei der Orientierung. Und es gab auch einen Gott des Wassers oder der Ernte, der Fruchtbarkeit, des Weins, also alle möglichen Götter. Und letztlich ging es da um Anbetung von Dingen, die man so vorfindet in der Welt um uns herum. Aber zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, ist zu sagen, da ist ein Gegenüber von Schöpfung und Schöpfer. Es ist nicht gemischt. Nichts in der Schöpfung darf angebetet werden, nichts Geschaffenes, nichts, was wir so hier vorfinden, ob es die Sonne ist, der Mond oder irgendwelche Menschen oder Systeme oder Dinge. Das ist alles im Gegenüber von dem einen Schöpfer, der gut ist. Aber sie eben nicht mit Gott selbst zu verwechseln. Und das ist im Schöpfungsbericht, historisch gesehen damals für diese Kultur, im alten Vorderen Orient revolutionär. Dass nur ein unsichtbarer Gott angebetet wurde, keine Sache, kein Ding, kein Mond, keine Sonne, gar nichts. Und dann ist das, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, anzubeten, zu sagen, ich möchte nicht da reingeraten, was aber allen Menschen passiert, nämlich Geschaffenes anzubeten. Und das hat schon der Apostel Paulus gesagt, dass das passiert in seinem Brief an die Römer, in Kapitel 1 direkt am Anfang, sagt er, sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Also dieses Gott auszutauschen, den Schöpfer mit geschaffenen Dingen und sie zu Gott zu machen. Dass das schon immer ein Problem war, sagt Paulus. Und es ist doch interessant, dass das erste der 10 Gebote ist. Wie heißt das? Warum? Das ist Gott sehr wichtig, dieser Punkt. Das ist das erste Gebot, was er seinem Volk gibt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum ist das wichtig? Ich lese mit euch mal ein Zitat vor. Jemand, der das sehr gut in unsere Zeit übersetzt, der gar nicht an Gott glaubt, der gar nicht die Bibel als Gottes Wort sieht, der gar nicht Christ ist. Das ist ein Autor, ein säkularer Autor, David Foster Wallace, ein amerikanischer Autor, schreibt, etwas wie nicht anbeten gibt es nicht. Jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir bekommen, ist, was wir anbeten. Und der unwiderstehliche Grund, vielleicht irgendeine Art von Gott oder spirituelle Sache anzubieten, seht ihr kritisch, anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was du anbetest, dich lebendig verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn sie das sind, woher du wahre Bedeutung im Leben holst, dann wirst du nie genug haben. nie das Gefühl haben, genug zu besitzen. Bete deinen Körper, Schönheit und sexuelle Abenteuer an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter beginnen, dir das zu zeigen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich schließlich betrauern. Bete Macht an und du wirst letztlich schwach. Du wirst dich letztlich schwach und ängstlich fühlen. Und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine Angst zu betäuben. Wie wahr das ist, was der sagt, oder? Der beobachtet einfach die Menschheit. Bete deinen Intellekt an, als klug angesehen zu werden. Du wirst dich am Ende dumm fühlen, ein Betrüger, immer am Rande davon entdeckt zu werden. Aber die hinterhältige Sache an diesen Formen der Anbetung ist, sie sind unbewusst. Sie sind Voreinstellungen. Sie sind die Art von Anbetung, in die du allmählich hineingerätst, Tag für Tag, und du mehr und mehr selektiv wirst, was du siehst und wie du den Wert bemisst, ohne dass du dir jemals voll bewusst bist, was du tust. Ein Beobachter der Menschheit, der das sehr gut beschreiben kann, besser als die meisten, die das glauben, dass Gott angebetet werden sollte und nichts anderes. Und wie gesagt, kein religiöser Mensch. Und er sagt, der Mensch ist ein Anbeter. Er betet immer an. Die Frage ist, was betest du an? Wohin schaust du hoch und erwartest davon Glück, Erfüllung? Was bringt dich dazu, morgens aus dem Bett aufzustehen und gibt dir Energie, Motivation? Zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, bedeutet zu sagen, mein höchstes Ziel, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Das sagt der Westminster Katechismus in seiner ersten Frage. Das ist die Antwort. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen, weil alles andere taugt nichts dazu. Alles andere frisst uns auf, nimmt uns gefangen, zerstört uns. Und deshalb betet David in Vers 11, richte mein Herz auf eines aus, deinen Namen in Ehrfurcht begegnen. Und ihr sagt, wieso dem Namen? Weil der Name stellvertretend immer für den steht, der dahinter steht, die Person, das Wesen Gottes. Also der Name von Gott ist alles, was Gott ausmacht, was ihn als Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde ausmacht. Und was ist Ehrfurcht nochmal? Kennt ihr das Wort noch? Wir benutzen es nicht mehr so oft. Es ist ein sehr wichtiges Wort. Ist Gott anzuerkennen als Gegenüber von allem anderen. Es gibt nur ihn. Es ist sozusagen diese Ehrerbietung vor dem König der Könige, vor dem Herrn der Welt und seine Macht und Größe und Schönheit wirklich davor niederzuknien und zu bestaunen, so dass einem vielleicht auch manchmal die Knie weich werden, wie vor was wirklich Großartigem, Beeindruckendem, Herrlichen, manchmal auch Erschreckendem, Gewaltigen. Und Gott ist halt nicht einfach nur irgendjemand, irgendein Mensch, irgendein Kumpel, sondern ihn zu lieben, Gott zu lieben heißt, wirklich ihn als Gott zu lieben. Und weil er einzigartig ist und wirklich der Herr dieser ganzen Welt und der Schöpfer aller Dinge und der Heilige, der über allem ist, deshalb können wir ihn nur lieben in Ehrfurcht. Als Gott, nicht als irgendjemanden. Also es gehört zusammen. Deswegen betet David, weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Das ist Hingabe. Nicht, weil er muss. Ja, nicht aus einer negativen Motivation, sondern aus dieser Ehrfurcht und Liebe und Anbetung, weil Gott Gott ist. Aber Ehrfurcht bedeutet eben nicht, dass Gott fern ist und in Distanz bleibt, sondern es passiert was Erstaunliches. Und das ist der dritte Gedanke. Gott ist ein Vater. Ich denke, wir kennen Momente, wo wir so in Ehrfurcht erstaunen vor großartigen Dingen, also der Schöpfung, einem Berg, Eigermönch, Jungfrau, was auch immer, was ihr gesehen habt und ihr seid überwältigt. Oder vielleicht Kunst, eine herrliche Sinfonie, ein wunderschönes Gemälde, ein wunderschönes Lied. Und das ist sozusagen wie so ein Abdruck oder eine Reflexion von Gott zu sehen, von seiner Schönheit und Herrlichkeit. Es ist nicht Gott selbst, sondern es ist wie ein, dahinter ist Gottes Schönheit und Herrlichkeit, ja, die da drauf strahlt. Und deshalb ist das so ehrfurchtsgebietend. Und so erklärt Paulus das auch wieder im Römerbrief, dass alles Geschaffene auf Gott selbst und auf sein Wesen hinweist. In Römer 1 auch schreibt er, wichtiges Kapitel offensichtlich, Römerbrief Kapitel 1, dabei ist doch das, was Menschen von Gott erkennen können, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und anders sagt es Psalm 19 poetischer: Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Also wie können wir an Gott dafür anbeten, für diese wunderbare Schönheit und Herrlichkeit und Größe, wenn wir seine Macht und Herrlichkeit und Schönheit sehen und wissen, er ist gut. Wenn er das alles einsetzt, um uns in die Knie zu zwingen, um uns zu terrorisieren und uns und zu unterwerfen, wie so ein Alleinherrscher, so ein Tyrann, wie es wir auf der Welt genug davon haben und hatten. Wenn Gott so jemand ist, dann renne ich lieber weg. Aber ihn zu bestaunen und ehrfürchtig ihn anzubeten, dafür muss ich auch wissen, dass er wirklich gut ist und vertrauenswürdig und treu. Und im Alten Testament war das undenkbar, Gott als Vater zu nennen, als mein Vater. Vielleicht war noch das Vater des Volkes Israel, aber nicht unser Vater, mein persönlicher Vater. Und erstaunlicherweise kommt Jesus auf diese Erde und sagt, seine Jünger fragen ihn, wie sollen wir beten? Und er sagt, unser Vater. Also Jesus stellt uns Gott als einen liebevollen Vater vor. Vielleicht war dein Vater nicht liebevoll. Vielleicht ist er nicht liebevoll. Vielleicht hast du in dem gelitten. Aber Jesus stellt Gott so vor, wie er schon hier in Psalm 86 beschrieben wird, Vers 15, aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Also wir sehen das auch schon im Alten Testament. Gott ist fürsorglich, er ist barmherzig, aber in Jesus erfüllt sich das so richtig. Und letztlich geht Jesus so weit zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Weil er Teil dieser Dreieinigkeit ist. Jesus stellt den Vater uns vor. Das Herz des Vaters. Wollt ihr das Herz Gottes kennen? Dann guckt euch das Leben von Jesus an. Wie er lebt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du wissen willst, ob Gott gut ist, prüf das an Jesus. Ob du gut findest, was er sagt, was er tut, wie er lebt. Paulus sagt es auch in seinem ersten Kapitel von dem Brief an die Gemeinde in Kolossee. Der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Also wollt ihr sehen, wer der Schöpfer ist, der hinter allem steht, ob er gut ist? Schaut euch Jesus an. In seiner Menschwerdung seht ihr seine Demut. Er wurde klein, er wurde ein Baby, er wurde schwach. In seinen Wundern, in seinen Heilungen seht ihr, wie viel Macht er hat, wirklich diese materielle Welt wiederherzustellen. In seinem Tod am Kreuz seht ihr seine Hingabe und Liebe, verlorene Menschen zu retten, die alles andere angebetet haben, nur nicht Gott. Dafür ist er gestorben. Um uns Gott zurückzugeben, wieder den wahren Gott anzubeten. Und in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt, seht ihr seine Königswürde, seine Macht, seine Herrlichkeit, dass er Sieger ist über all das, was uns hier fertig und kaputt macht. Und am Ende der Bibel sehen wir, darauf steuert alles hin. Es wird eine materielle Wiederherstellung aller Dinge geben, dieser Schöpfung. Es wird eine neue Schöpfung geben. Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Schade, ich hoffe, es gibt trotzdem noch Strand und Meer, aber das ist ein anderes Thema. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Da haben wir es. Das, was David gebetet hat, es wird erfüllt werden. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Also der Himmel kommt auf die Erde. Es gibt neuen Himmel, neue Erde. Es ist nicht mehr getrennt. Gottes Reich wird materiell sein. So die neue Schöpfung. Es ist herrlich. Es ist nicht irgendwo ein Wolkenkuckucksheim, sondern es ist unsere alte Schöpfung heil, neu, neuer Himmel, neue Erde. Und das ist das Ziel. Also am Anfang sehen wir, Gott ist der Schöpfer, und am Ende sehen wir, er macht eine neue Schöpfung. Er ist immer noch der Schöpfer, aber so wie er gesagt hat, siehe, das ist gut, was mir gelungen ist, sagt er, siehe, ich mache alles neu und es wird noch besser. Und er ist der Schöpfer, er bleibt der Schöpfer, deswegen schafft er Neues. Und das zu glauben bedeutet, zu sagen, ja, das zu bestätigen, das ist gut. Ich genieße jetzt diese Tasse Kaffee zu Gottes Ehre, weil er hat es geschaffen, die Boden und die Pflanze und alles dahinter, damit das so ist. Es ist das wert zu schätzen, aber niemals zu überschätzen, die Schöpfung. Niemals sie zu deinem Gott zu machen und irgendwelche Dinge anzubeten, die letztlich nur von Gott geschaffen sind, sondern sie als Hinweis zu sehen auf seine Größe und Herrlichkeit und Schönheit und letztlich auf unseren himmlischen Vater, wie Jesus uns ihn vorgestellt hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich hoffe, das ist nicht einfach nur so ein Satz, sondern das ist Anbetung, wenn wir das bekennen, wenn wir das sagen. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Danke für dein Wort, himmlischer Vater, dass du Wahrheit sprichst, damit sie uns neu macht, damit es nicht einfach eine Information in unserem Kopf ist, sondern damit, ja, weil du der Schöpfer bist, dass wir im Prinzip neu geschaffen werden, ja, neu gemacht werden durch dein Wort, erneuert werden von innen, sodass unser Leben auch neu wird. Und danke, dass du wirklich diese verlorene Welt, die zerbrochen ist, durch den Sündenfall zerbrochen ist, dass wir andere Dinge anbeten. Danke, dass du das nicht so gelassen hast, sondern dass du Jesus geschickt hast, um unsere Herzen wieder zu gewinnen und auf dich auszurichten, dass wir in dir allen Sinn, tiefe Bedeutung, Herrlichkeit finden und dich anbeten, Jesus, als unseren Herrn, unseren Gott. Ich bitte dich, erneuere uns durch deinen Heiligen Geist und gib uns Herzen, die dich anbeten, jetzt auch in der Zeit zusammen, wenn wir für dich singen, wenn wir Abendmahl feiern. Amen.